Heute sprechen wir unter anderem über ein neues Pedal von Wampler, die neuen Plugins von Fractal und ein Signature-Modell von Harley Benton. Bis gleich.
Ja, herzlich willkommen bei Gitarrenkram.
Aktuell im
März.
Genau. 2026.
Jawohl. Und
neben mir sitzt der Gonz.
Ach ja, genau. Und der Carsten hat mich gerade vorgestellt. Genau. Und wir haben auf einmal auch wieder normales Wetter, will ich mal so sagen. Also kein Schnee und kein Eis und kein Frieren. So der richtig.
Frühling kommt jetzt. Jetzt geht bald die Fahrradsaison los.
Ja, ja. Ich will gucken, ob ich die Woche noch fahren kann. Ja.
Meine Frau auch, ja.
Gut, also an die Arbeit bin ich ja im Winter gefahren, aber jetzt so mal so fahren. Ja, das dazu, haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges? Ich habe, können wir ja mal ganz kurz anschneiden. Wir haben über Facebook eine Anfrage gekriegt, ob wir nicht mal was über unsere neuen Bandprojekte erzählen wollen. Und da hatte ich tatsächlich letztens auch schon mal dran gedacht, da werden wir mal eine eigene Folge drüber machen, irgendwie, ich sag mal eher so Richtung Sommer. Und dann gucken wir mal in der Hoffnung, dass vielleicht dann auch schon mal das ein oder andere Konzert stattgefunden hat und wir halt auch ein bisschen mehr zu erzählen haben.
Ja, genau. Ja? Und dann so werden wir das ausführlich auswalzen.
Genau. So, das war das. Dann kommen wir mal los jetzt hier. Muss ich mal einen Zettel hochholen. Ja, William Chetner nimmt ein Metal-Album auf. Ja? Das ist natürlich. William Chetner ist mittlerweile 94 Jahre alt. Ihr kennt ihn vielleicht. Captain Kirk, ja, the Original von der Enterprise. Und ja, der nimmt ein Metal-Album auf mit ein paar Covern, aber auch eigene Songs irgendwie. Covers von Bushman's Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest zum Beispiel. Und ein paar eigene Sachen. Ja, das ist, das kam jetzt überraschend.
Das kam überraschend, genau. Der hat schon, Alben gemacht, aber da hat er. Aber auch nicht wirklich gesungen, sondern mehr so gesprochen, soweit ich weiß.
Jetzt, also mal ehrlich, ich meine, ich finde es ja cool, dass der mit 94 noch so fit ist und sowas, ja. Aber
der war auf dem Weltall. Ich
mein, was war der?
Der war im Weltall, ne?
Ja, ja, ja.
Flug spendiert bekommen.
Genau. Ja. Ja, also ich sag mal, ich habe jetzt hier so ein Bild von Instagram offen. Da fällt er ja schon die Paula irgendwie ganz falsch gefühlt. Hat er dann als Linkshänder eine Rechtshänder-Paula in der Hand und naja, also ob der Gitarre spielt, weiß ich nicht so genau.
Ja, ich glaube eher nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen und vielleicht ist die Musik ja cool produziert und er spricht
halt. Vielleicht schauen wir mal rein, wenn wir dran denken. Ne?
Ja, genau.
So, und dann ist nämlich heute, ich muss dazu sagen, vielleicht einfach mal, um das mal zeitlich einzuordnen, wir haben heute Montag, den 23. Februar und das ist ein nächster Montag, ist dann der 2. März, glaube ich, oder der 1.? 2. März, irgendwie so.
So den Dreh, genau. Da hört ihr dann Gitarrenkram aktuell, also heute quasi.
Ja, genau. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil es wurde halt heute, ist jetzt ganz frisch heute angekündigt. Und ich habe das extra vorbereitet. Da muss ich das hier drücken. So, Rush kommt nach Deutschland. Juhu! Übernächstes Jahr, nee, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr.
Wir haben ja schon 26. Nächstes Jahr, also 2027. Und zwar, ja, ich habe dich noch gefragt, ob du vielleicht mit willst und denkst, eher nicht. Ne? Und weil ich denke, da muss man jetzt auch wirklich zeitig Karten besorgen, sonst kriegst du da nichts anständiges.
Wahrscheinlich nicht, genau. Also die Deutschlanddaten sind übrigens für die, die nur zuhören. Berlin, 21. Februar, München, 25. Februar, Köln, 28. Februar. Hamburg, 2. März, Stuttgart, 4. März. Ja, das war's mit deutschen Daten. 5 Stück waren's. Ja. War ein ganz lustiges Video bei Facebook heute mit allen dreien mal im Video.
Ja,
ganz spaßig, aber.
Genau, mit unserer deutschen Schlagzeugerin, die Annika Nilles, ne?
Ja. Und Gonz und ich, also ich war ja schon mal mit bei Rush auf dem 30-jährigen Jubiläumskonzert. Genau. Jetzt sind wir irgendwie so bei 50-something angekommen, ne?
Genau. Ja. Ich glaube, die 50er Alben kommen jetzt gerade so oder kam jetzt gerade so eine Box, 50 Jahre, kam doch, glaube ich, letztes Jahr raus oder so. Also wir wären jetzt so bei knapp über 50 Jahren, ja. Ja. Gut, das war das und dann hatten wir aber noch einen Punkt. Was war das? Achso, wir waren auf dem Konzert, ne?
Wir waren, ja.
Ja, wir waren bei Spock's Beard in Aschaffenburg auf dem Kolossal, nee, im Kolossal.
Im Kolossal, in unserem Wohnzimmer.
Ja, und also wir hatten ja die CD auch vorgestellt, die kam, glaube ich, im Dezember raus, und die müssen wir jetzt auch im Januar erst vorgestellt haben. Also das ist relativ Zeit. Oder kam die im November raus?
Nee, Oktober, November. Ich habe die im November mit im Urlaub zum Durchhören gehabt.
Dann haben wir im Dezember drüber gesprochen.
Ja, genau. Wir haben drüber gesprochen.
Also die war ja relativ gut. Spockspeed macht ja jetzt nicht mehr so viel wie vor 25 Jahren mal oder so, ne? Aber also wir waren auf dem Konzert. Und wie fandst du's?
Ich fand's ganz cool. Auf der Hinfahrt hast du ja gesagt, du hast dir die Setlisten angeguckt, sie spielen nichts vom Day for Night Album. Da war ich schon so ein bisschen traurig.
Ja. Da habe ich aber den Song vom Namen her, hatte ich den nicht mehr auf dem Schirm. Also die haben tatsächlich einen gespielt. Die haben
das
so
ist auch noch zufällig mein Geheimfavorit von der Platte. Also, okay. Ja. Crack the Big Sky oder Crack Big Sky heißt der. Ja. Fand ich cool.
Also die haben ein paar alte Sachen gespielt, also was mir jetzt nicht so aufgefallen ist. Also die haben ja den neuen Sänger, das ist jetzt auch schon 10 Jahre dabei oder so, ne?
Ted Leonard heißt
der. Ted Leonard, genau. Und der, ich weiß gar nicht, ob die von den anderen Alben, wo er gesungen hat, überhaupt was gespielt haben.
Ansonsten, weißt du besser Bescheid
als ich. Ja, ansonsten gab es halt einiges. Also ich fand das Konzert auch ziemlich cool. Was ich so ein bisschen komisch fand, also jetzt hier so zum Erzählen, ne? Weil oft sagen wir ja, uns hat ein Konzert nicht so gut gefallen, weil zum Beispiel der Sound nicht so gut war. Der Sound war oft nicht so gut, fand ich. Und der Alan Morse, der Gitarrist, der hat sich auch, würde ich mal so, sofern ich das aus der Ferne beurteilen kann, auch häufiger mal verspielt. Aber trotzdem fand ich es ein geiles Konzert irgendwie. Die machen halt immer ganz gute Laune eigentlich und waren halt coole Songs irgendwie. Also da gingen die so knapp 2 Stunden oder etwas über 2 Stunden auch schnell rum irgendwie. Hat richtig Spaß gemacht.
Genau. Und als Bonuspunkt haben sie ohne Vorgruppe gespielt. Ja. Wäre auch schwierig gewesen, weil die Bühne war bumsvoll, weil der Ted Leonard spielt ja auch noch Gitarre und Keyboards und Kram.
Ja.
Da war es ziemlich gestopft auf der doch relativ kleinen Bühne da im Kolossal.
Obwohl, wir haben ja mal Spock's Beard mit Vorgruppe auch gesehen. Weißt du noch, wo Kino gespielt haben. Das geht schon, wenn man will. Gut, also das war das. Ja, dann können wir ja direkt weitermachen mit den Equipment News.
Ja. Hast du auch schon mal was vorbereitet? Da ist schon die Seite geöffnet.
Genau. Und wir hatten ja das letzte Mal gesagt, wir sprechen jetzt mal nochmal über die JBL Bandbox Trio, also die größere Version. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir das Video angeguckt, aber das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein größerer Apparillo, 135 Watt RMS hat er und kostet 599 Euro und ist dazu mit einem 6,5 Zöller bestückt als Woofer und 2 1 Zoll Tweeter.
Genau, also da kann man schon mal ein bisschen Wumms machen, da kriegt man das Wohnzimmer richtig laut. Ja, also ich meine jetzt für einen Gig, aber das ist jetzt
ja, das sieht fast aus, als wäre es auch so für Straßenmusiker gedacht.
Ja, für sowas könnte es eventuell.
Weil das hat ja auch einen Akku drin, glaube ich.
Ja, das hat einen Akku drin und du kannst auch 2 Geräte anschließen. Das heißt, du kannst ja auch.
Auch ein Mikro und eine Gitarre anschließen mit Backing-Tracks. Ah, das sind so Kombo-Anschlüsse.
Ja, genau.
Du kannst auch 2 Mikros anschließen und Karaoke machen.
Guck mal, du kannst sogar 2 Mikros und eine Gitarre anschließen.
So. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Nur mal für mich so, was wiegt das Ganze? Das haben sie doch bestimmt da weiter unten auch hingeschrieben.
8,5
Kilo.
Ja.
Okay, machbar. Aber noch nicht erhältlich. 8 bis 10 Wochen steht
da. Okay, ja. Also der Witz war ja, dass du halt mit KI dann halt so deine Tracks separieren kannst. Also 3 Stück, ne? Schlagzeug, Gitarre. Nee, ich glaube es war Gesang, Gitarre und der Rest. Das kannst du separieren.
Da steht... Trend mit AI, Instrumente oder Gesang von jeglicher Musik, die von einer beliebigen Quelle gestreamt wird.
Ja, genau. Also das passiert halt auch so on the fly. Ne? Also kannst du halt auch von YouTube wahrscheinlich oder von, wie heißt das hier, wo man Musik streamt? Spotify. Genau. Machen. Und und dann kann man einfach sich den Gesang wegmachen, kann dazu singen oder die Gitarre wegmachen, kann dazu Gitarre spielen. Also da ist ja so ein Dings eingebaut, so ein Modeler.
Mhm.
Ne? Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, das kann der. Und der hat auch, also was bei dem ein bisschen besser geht, ist dann nochmal so die Lautstärke einzustellen via App oder auch am Gerät selbst. Das kann man so ein bisschen feiner gliedern wie jetzt an dem kleinen Gerät.
Genau, das hat größer als mehr Platz für ja. Knöpfe.
Genau, genau. Also man hat eh, glaube ich, viel mehr Knöpfe dran. Und ach so, ein Display. Ja, nur fast vergessen. Ne? Da ist ja sogar ein Display drin. Also man kann das auch ganz gut ohne die App bedienen.
Ja, ne? Ja, schick.
Ja.
Gar nicht schlecht. Also mit 135 Watt. Durchaus auch als Notfall-PA vielleicht mal, also jetzt nicht mit einem lauten Schlagzeuger, aber...
Ja, ja, das für euch wäre das was, wenn ihr mal hier bei deiner Band, können wir ja schon mal so ein bisschen ohne Schlagzeuger probt, macht ihr ab und zu mal, ne? Dann kannst du das darüber machen und dann könnt ihr auch laut spielen quasi. Und der Schlagzeug kommt dann von dem Ding.
Ja, aber da wir eh mit in ihr...
Ja.
Oben auch ist das etwas witzlos.
Ich wollte ja nur mal.
Wir machen, ja. Ja.
Also, wir haben das früher tatsächlich ab und zu mal gemacht mit meiner alten Band, wenn der Schlagzeuger nicht da war, dass wir dann hier so eine Box an die PR angeschlossen haben, haben wir ohne in ihr gespielt, weil.
Dann ist der Hauptkrachmacher ja nicht da.
Und genau, genau. Und dann konnte man halt im angenehmen Tempo, ja, im angenehmer Lautstärke mal im Proberaum sitzen, ohne dass du die Dinger im Ohr hast.
Ja, das stimmt. Ist ja auch auf Dauer. Also so, ich merke das schon so nach so einer. Dreistündigen Probe, dann reicht es auch. Dann tun mir auch die Ohren weh.
Genau, so, gehen wir mal weiter. Jetzt gibt es ganz neu von Fractal. Das sind die mit dem, wie heißt das?
XFX.
XFX, genau.
FM9, AM4.
Ja, genau, die Geschichte. Die haben jetzt auch Plugins gemacht. Die sehen ähnlich aus wie die Softwareversion dann von... Also diese Editor-Version, ne? Mhm. Also die ist jetzt, das ist jetzt grafisch, kann man das jetzt auf keinen Fall vergleichen mit Neural DSP, mit den Plugins, ne? Da, wo da schöne Amps gezeigt werden und sowas. Und preislich ist das schon ganz schön ordentlich. Also, obwohl man es dann vielleicht doch wieder vergleichen könnte mit Neural DSP, weil die halt hier hingehen und sagen, hier ist so ein Pack Deluxe und Princeton für $99 oder Bass Guy and More, also das ist ein
Basement.
Also das sind alles Fender Amps, die es jetzt aktuell gibt, ne? Oder hier Vipra und Super Sonic heißen die da, glaube ich, oder sowas, ne? Und dann Double ist dieser Twin, ne? Und Champ und Champlifiers ist dann so ein Champ, ne? Also das heißt, es sind dann verschiedene.
Genau, aber bei Super sind wahrscheinlich diese eher Super Reverb,
ja, ja, genau.
Super Sonic,
ja,
glaube
genau,
ich.
Das, ja, genau, das meinte ich, ja.
Ja. Oder alle vier Päckchen zusammen,
ja,
für $299. Also da spart man dann $100.
Ja.
Aber die anderen Päckchen, hat es gerade überhaupt gesagt, $100?
Ja, $99, ja, genau. Ja. Und aber du hast halt auch noch, komm, wir gehen mal in so einen rein, mal gucken, ob das hier ist. Also man hat auch noch ordentlich Effekte dabei, ne? Drive, Kompressor, Boxensimulation logischerweise. Auch die gute, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Also die haben ja vor kurzem, also ein Jahr oder sowas, haben sie eine neue Boxensimulation reingebracht, die wohl Dynacap, glaube ich, heißt das. Mhm. Und also die ist da auch mit eingebaut. Ne? Modulation, Delay, Reverb, EQ noch. Und also da hat man schon die guten Sachen mit drin und kann dann halt wirklich ein komplettes Board sich irgendwie auch aufbauen. Ne? Aber du hast halt, wenn du halt jetzt so ein Päckchen kaufst, wenn du jetzt so ein einzelnes Pack kaufst, hast du halt, ich weiß nicht, steht das hier? Hier, das sind...
Das sind jetzt Deluxe und Princeton hieß das, glaube ich, ja. Das Päckchen. Da hast du 5 Deluxe Reverbs, so 4, 3 Princetons und noch ein
Super Tweet. Und 4 Boxen sind es insgesamt. Ne, also du hast schon mehrere Amps, aber halt alle so in der ähnlichen Range, ne? Und da, also da kannst du jetzt keinen Metal mitspielen oder so, ne? Also du hängst da irgendwie.
Ja, die was für Drives dabei sind.
Ja.
Auf die Idee wird auch keiner, also jemand, der Metal spielen will, wird sich das eher nicht kaufen.
Also ich weiß es jetzt auch gar nicht so genau. Wenn du jetzt, was für Drives da zum Beispiel dabei sind, more than a dozen, also mehr als 12 accurate Drive Pedals, also ist dann schon, hast du schon eine ordentliche Auswahl, ne?
Ja.
Da wird jetzt halt alles dabei sein, was so im XFX3 drin ist oder sowas, aber halt, sag mal so, das Wichtigste ist auf jeden Fall, also 12 Stück oder mehr als 12, da hast du schon eine gute Auswahl,
ja.
Das hast du im Helix ja kaum.
Naja.
Ja, ja, gut. Aber, ne?
Also ich würde sagen, im Helix hast du gefühlt 50 ja. Verzerrer drin oder so.
Naja. Gut, gehen wir weiter. Harley Benton. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben darüber schon auf der beim Gitter Summit gesprochen, ne?
Genau, wir hatten die in der Hand, aber ich wusste damals nicht, dass das der Carlos Asensio ist. Und
ja, gut, den kenne ich jetzt. Also vom Sehen her auch, aber ist das. Der ist, glaube ich, ein ziemlich großer YouTuber,
das ist,
ne?
Das ist in Spanien oder? Und in Spanien ist der eine richtig große Nummer, also mehrere Millionen Subscriber wohl.
Ja, gut, der hat halt noch Südamerika dabei, ne? Mhm. Als Spanier.
Ja.
Weil der spricht ja auf Spanisch, also genau. Die Videos.
Ja. So. Ich vergessen auch, dass in Brasilien zum Beispiel Portugiesisch gesprochen wird.
Ja gut, aber der Rest ist Spanisch.
Ja.
So, also, da gibt es so ein Strat-mäßiges Modell. Super Strat mit Humbucker. Es gibt zwei Farben, glaube ich, hier. Dieses blaue, so Metall, also sind so Metallic-Farben.
Genau,
so
blau, das eine ist und IBM, also Ice Blue Metallic wahrscheinlich.
Ja,
und das andere ist CGM, das ist wahrscheinlich.
In so einem Grün.
Ja, fahr mal runter, das ist schon ausgeschrieben irgendwo. Ganz unten. Cactus Green Metallic.
Ah, genau.
Hochglanz.
Ja.
Also sind ganz coole Farben.
Ja.
Und die hat richtig coole Features. Die Gitarre, die kostet 600 Euro.
Was schon mal ganz ordentlich ist. Ich muss jetzt immer, wir können ja gleich drüber reden. Ich habe mir wird jetzt auf YouTube mal so ein Video angezeigt. Ich habe in meine Harley Benton ein Vega-Tram eingebaut. Dann denke ich so, ja, Harley Benton hat das auch schon gemacht, ne? Nämlich hier. Also da ist ein Vega-Tram eingebaut.
Das alleine schon, glaube ich, Aftermarket 300 Euro kostet oder sowas. Ne? So
wobei ich jetzt sagen muss, ich habe das jetzt tatsächlich schon ein, zwei Mal gehört, dass da Leute gar nicht so begeistert sind von diesem Vega-Tram. Aber gut, das kann ich jetzt selbst nicht beurteilen.
Ja.
Ne? Also du hast halt hier diesen coolen Halsübergang, ne? Hals-Body-Übergang.
Genau, sieht aus wie bei einer Ibanez AZ und du hast einen sexy geflameden
Hals-Locking-Tuner. Ja.
Die ist eigentlich so, wie wir vielleicht eine Strat machen würden.
Ja, Moment, warte, ich will nochmal vorne gucken. Na ja, gut, sie hat
alles. Bis auf die Klinkenbuchse.
Ja.
Aber ansonsten ist die sehr Richtung Ibanez AZ schon gemacht, also auch mit dem Mini-Switch zwischen den beiden Potis.
Ja. Also es gab ja. Ach so, stimmt. Was macht der eigentlich? Der macht wahrscheinlich einen Single-Coil für auf den Humbucker oder was? Ja, Mini-Coil-Tap, ja. Ja, aber ich sag mal, die anderen. Super wie die ST Modern Gitarren, die sind, haben aber fast die gleichen Features. Ja, die haben halt keinen Vega-Drem und die haben andere Farben jetzt nicht so und die haben halt, glaube ich, diese Schaltung nicht, dass du da den Single Coil auf dem Humbucker hast. Ne? Ja. Aber sonst sehen die auch gleich aus.
Ja, den Hals-Korpus-Übergang hast du, glaube ich, bei denen auch nicht so wie bei der.
Stimmt, die haben, glaube ich, noch so eine Platte, ne? Aber der ist trotzdem, abgerundet. Ja, genau, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ja. Gut, gibt es hier sonst noch irgendwas Wichtiges, was man. Elixier-Zeiten sind schon direkt drauf. Aber jetzt irgendwie so eine Tasche oder sowas ist da nicht dabei? Oder.
Ich glaube nicht.
Na gut, Crafted-Sattel, 42 mm die Sattelbreite.
Compound-Griffbrett-Radius. Ja,
12 bis 16, also das ist dann auch mal was Moderneres, sagen wir mal. Ja, ja. Palisander-Griffbrett. Und gerösteter kanadischer Regel A und der Hals.
Ja, schön, dass das mit dem Sighties irgendwie wieder einigermaßen weg ist.
Ja.
Dass man jetzt auch wieder problemlos Palisander kriegt und die nicht irgendwelche Ersatzhölzer dann daneben müssen. Wobei es auch kein Weg
ist. Fand ich jetzt nicht so schlimm, ja. Ich sag mal, gut, jetzt Palisander finde ich jetzt auch eh nicht so ganz so. Das ist aber auch Geschmackssache. Das Profero, das war halt immer so ein bisschen heller. Ne? Das sah halt einfach so ein bisschen günstiger halt auch aus. Ne?
Ja.
Aber ich mag ja gern auch so Griffbretter, die so zweifarbig sind oder so. Ne? So hell und dunkel.
Naja. Ich finde dunkle ganz cool. Also jetzt mein Habas zum Beispiel hat ja ein Richlight-Griffbrett. Das ist ja nicht mal Holz, also nicht reines Holz.
Aber ist, glaube ich, auch irgendwie hochwertig eigentlich. Relativ,
genau. Also das hätten sie auch nicht gemacht. Also sie haben sich ja dann irgendwann entschieden, okay, das ist so gut, sie machen das nur noch.
Ja.
Haben noch Palisander in ihrem Bestand rumliegen.
Aber. Gut, dann gibt es jetzt von Tech 21 den Sense Amp Marty Friedman. Wie wird er ausgesprochen?
Ich denke Friedman. Wahrscheinlich.
Den gibt es tatsächlich schon eine Weile. Ich dachte, das wäre neu. Ich habe das irgendwo jetzt letztens gesehen. Ich dachte, der wäre neu, aber den gibt es jetzt seit letztem Jahr, aber wahrscheinlich August 25.
Ja.
Ist jetzt nicht so groß an die große Glocke gehängt worden, scheinbar. Der ist wohl, was ich gelesen habe, digital. Also sonst sind ja immer die Sensoren sind ja immer analog aufgebaut, komplett. Ne? Und der ist jetzt digital, hat auch dafür 128 Presets. Allerdings hat er zwei Modi, diesen Performance-Modi und den Live-Modi. Und diese, also Performance hast du dann diese 128 Presets. Und wenn du live, hast du halt diese drei Presets, die du hier mit den drei Schaltern abrufen kannst quasi. Wir können ja mal kurz uns angucken, was das Gerät so kann. Das sieht man aber auch nicht viel.
Ja, noch eins weiter. Ja.
So. Und zwar, also ist schön so gebürstetes Alu oder was irgend sowas, ne?
Ja.
Du hast dann ein Dry-Flow mit High und ein Reverb-Regler oben in der oberen Reihe. In der unteren dann einen großen Level-Regler, ein Safe-Taster, musst du zweimal scheinbar draufdrücken, steht da jedenfalls drauf. Ein Gate hat er und ein Filter nochmal.
Mhm.
Wo du, glaube ich, so ein bisschen die Mitten nochmal feintunen kannst irgendwie. Und dann hast du ein kleines Display, wo zwei Zahlen dargestellt werden können. Wahrscheinlich, welches Preset du gerade aufgerufen hast oder so. Ne?
Was ein bisschen blöd ist, wenn du 127 hast und hast ja, nur zwei Stellen dafür.
Wie gesagt, das muss man, glaube ich, dann auch irgendwie mit der Software oder so dann eher regeln, glaube ich. Das ist also dieser Live-Betrieb, da benutzt du halt nur diese drei hier irgendwie. Ja, da musst du drei auswählen. Und dann hast du aber, also wie gesagt, du hast dann noch drei Schalter halt unten unten drunter und du hast dann hier aber nochmal so einen Schalter Filter-Tuner. Also kannst halt diese Filterung nochmal einstellen und wahrscheinlich.
Deswegen hat der Filter da eine extra LED, ja, das war
genau,
was für eines.
Genau.
Ja gut, wenn der Filter jetzt für die Mitten ist, könntest du den wahrscheinlich zu einem Mitten-Boost machen.
Ja.
Okay, was ich gerade eben gesehen habe, der hat in der vorderen Reihe, das sind flache Buttons und ja, der hinten der obere für Filter Tuner ist ein höherer Button.
Ah, okay.
Das hat man letztens schon mal bei irgendeinem Gerät, wo wir gesagt haben, das ist ja eigentlich ganz schlau, das zu machen.
So, und hinten haben wir als Anschlüsse In, ne, also Gitarren-Input, dann halt ein Effektweg und ein Ausgang, Klinkenausgang, Strom. Und MIDI über kleine 3,5 mm Kabel und ein Boost. Guck mal, du hast hier noch einen Boost. Und ich nehme an, dass du dann die 128 Kanäle könntest du dann halt auch über MIDI steuern wahrscheinlich. Ne? Die Frage ist halt jetzt wirklich, der hat ja jetzt nicht so viel. Ja, ich meine, 128 ist ja eh total übertrieben jetzt für das Ding.
Ja. Ja.
Das ist halt das, was MIDI kann irgendwie so. Ne? Aber ich glaube, der hat auch noch an der anderen Seite irgendwo ein XLR. Hier, der ist nämlich auch noch ein XLR-Ausgang.
Ja gut, also was wäre ein Sensamp ohne XLR eigentlich? Ne?
Da ist links an der Seite ein XLR-Ausgang und hier ist auch noch irgendein Schalter. Oder
das
so,
ist ein Groundlift.
Ah ja, okay.
Ja.
Ja.
Ne? Ja, 489 Euro.
Genau, stimmt, das hat man noch nicht.
Dreikanaliger Preamp mit wahrscheinlich eingebauter Boxensimulation, die vermutlich analog ist. Das Ding hat auch kein USB-Anschluss, um irgendwelche Impulse-Responses draufzuladen.
Stimmt,
oder so.
Ja, hast recht.
Also das ist so wahrscheinlich friss oder stirb und man kann die Boxensimulation auch nicht ausschalten. Ist vielleicht auch nicht so super zeitgemäß, aber wenn es als All-in-One-Lösung also, so genutzt werden soll.
Unser Bassist, der spielt auch ein Sense-Amp und der wollte ihn extra haben, weil das Ding analog ist. Ne, der ich habe auch gesagt, willst du nicht vielleicht irgendeinen Modeler kaufen oder sowas? Nö, ach, ich will hier was Analoges. Und ja, da gibt es Leute, die wollen das halt einfach. Ne? So, dann haben wir hier von Chord gibt es die G290 in Modern. In der Modern-Variante. In drei Farben auch hier irgendwie. Das ist hier so ein Weiß. So ein dreckigeres Weiß. So ein
Dunkelweiß.
Ja, so Richtung
Military Beige Hochglanz.
Ja, okay. Gibt es auch noch in Rosa. Mal gucken, mal, wie das offiziell heißt. Dusty Rose Hochglanz und so Silbergrau oder Grau.
Pale Graphite
Hochglanz, genau. So, und ja, ich hatte ja schon mal eine G250, glaube ich, oder sowas. Das ist schon 20 Jahre her. HSS-Bestückung. Das Interessante ist, der Humbucker ist ein Seymour Duncan TB4 und die Single Coils sind aber Chord-eigene 60er-Style-Pickups. Ja.
TB4 ist der Jeff Beck-Tonabnehmer.
Ja.
Also eigentlich SH4. Und bei Sieber Duncan gibt es dann immer auch den Trembucker. Der hat dann ein weiteres Spacing für Strats.
Ach so, okay, gut.
Ja. 22 Edelstahlbünde.
Ja, Compound Radius auch wieder 12 bis 15,75.
Ja.
Ne? Normale Fender-Mensur, 42 mm Sattelbreite. Naja, ist viel ähnlich.
Sehr ähnlich wie die Ascensio-Gitarre.
Ja.
Zeig mal die Rückseite, dass wir den Hals-Kopf-Übergang angucken können. Das ist
auch ähnlich.
Dieser abgerundete, halt auch ein kleines bisschen angeschrägt, so wie es aussieht. Der Hals natürlich nicht so spektakulär.
Nee.
Aber wahrscheinlich auch Locking-Tuner.
Ja, 599 € kostet die.
Der Preis.
So, gucken wir doch noch, was hat der für ein. Also, der Korpus ist das Pappel. Und das Griffbrett ist, ach, das ist geröstetes A, nicht? Ah ja, klar.
Ja.
Aber die andere eben? Ne, die auch, ja. Ich dachte, das wäre was Dunkles. Da habe ich mich vertan. Ja. Ich weiß nicht, ich fand die Chord immer liegen ganz gut in der Hand.
Ja, es hat so ein bisschen eine Variante von der Strat, die so, hat so ein kleines bisschen Offset.
Ja, ja. Und der hat halt hier dann auch den Jack unten
in der
Sage drin. Ja. Genau. Hey ho, Captain Jet. So, jetzt muss ich mich so ein bisschen bei dir entschuldigen. Der Harley Benton Pitchmate Clip. Du hast mich vor ein paar Monaten, wenigen Monaten gefragt nach einem neuen Clip on Tuner. Und dann habe ich zu dir gesagt, und du wolltest irgendwie einen mit eingebautem Akku kaufen. Dann habe ich zu dir gesagt, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. So, apropos, der müsste doch theoretisch hier irgendwo rumliegen.
Vielleicht liegt der hier auch irgendwo.
Hier, da ist er.
Ich hatte dich gefragt und war unsicher. Und
es hatte
ich zwei im Auge und es gab einen mit Akku und einen mit ohne Akku.
Und ich habe hier so einen von, ich weiß gar nicht, ob der als Thomann gilt oder als Harley Benton. Das kann ich jetzt hier nicht lesen. Ich halte ihn mal hier rein. Also der ist jetzt zwar, das ist nämlich genau das Problem bei dem. Den habe ich jetzt irgendwie 5 Tage nicht benutzt, sondern ist der Akku immer leer.
Genau, kann das war nichts. So deine Aussage. Genau. Also immer dann, wenn du mal benutzen willst, ist der Akku leer. Ist also kacke.
Ja, der war auch günstig. Und dann hast du halt einen mit Batterie gekauft, ne, weil die immer, ne, weil ich dir das empfohlen habe. So, und dann habe ich gesehen, dass es hier diesen Harley Benton Pitchmate Clip für 12,90 neu gibt. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt bestellst du den nochmal. Den habe ich hier.
Ja.
Hier. So, ich mach mal an. Warte, Moment, dass man das mal hier sieht.
Ah, der geht.
Jetzt kommt keine Anzeige, weil ich den nicht auf der Gitarre brauche. Ich das, warte mal. Das ist schade. Hier auch Verpackung noch. Auf jeden Fall, und der ist geil. Also der hält wirklich, der hat jetzt hier immer noch 2 von 3 Balken, ne? Mhm. Und als ich den gekauft habe, hatte der 3 Balken. Dann ist der direkt runter auf den 2. Und seitdem ist der jetzt. Und ich habe den teilweise echt extra lang draufgelassen. Und ich habe den jetzt auch schon seit Januar irgendwo. Also oder Dezember, Anfang Januar. Also den habe ich schon über einen Monat. Ist nicht so, dass ich den täglich benutze oder so. Aber der hält den Akku. Also das würde ich jetzt tatsächlich wieder revidieren. Das kann man schon benutzen.
Okay,
ne?
Gut.
Also das Ding wäre jetzt wirklich, wäre einen günstigen Clip-on-Tuner sucht mit eingebautem Akku, Harley Benton, wie heißt der, Clipmate, Pitchmate Clip. Und der hat verschiedene Modes. Das ist einmal, glaube ich, chromatisch. Was steht hier chromatisch? Gitarre Standard, inklusive Drop- und Capo-Einstellung. Also, oft finde ich das nicht so direkt, ja, gerade bei Drop-Tuning, wenn ich jetzt so einen Drop-D mache, ne? Da finde ich das nicht so gut, dann gehe ich dann oft auf dieses Chromatische wieder und dann finde ich sofort das Tuning. Also da, das ist jetzt nicht so perfekt irgendwie. Gitarre kompensiert, James Taylor inspiriert, das kenne ich nicht so. Dann noch Bass und Ukulele. Also ich kann diesen Chromatischen empfehlen, einfach zur Not. Leicht ablesbares Display, ja. Also der ist wirklich gut. Der zeigt das gut an. Der macht auch, der zeigt dann auch immer hier diese Stimmgenauigkeit in plus minus 1 Cent. Der zeigt immer noch so an. Da weißt du auch, plus 5, ich muss nur ein bisschen nur zurück oder plus 15. Ich kann noch mal ordentlicher drehen quasi, ne? Also
4 Stunden steht da, soll die Batterie halten und zum Laden dauert es nur 2 Stunden.
Ja. Okay. Also, das ist ein schönes Teil. So, dann gibt es jetzt von EVH, ja, Eddie Van Halen, den 5150 Hypersonic 1x12 6L6 in Schwarz und ich glaube auch in Weiß.
Auch in Weiß. Vielleicht gibt es auch sogar Top-Teile dazu.
Ja.
Ihr wisst ja, dass EVH, die Verstärker, zu Fender gehören inzwischen. Und wir haben vor ein paar Jahren, es ist jetzt glaube ich schon her, gab es vom Fender so eine Serie, wo die ein Deluxe-Reverb, glaube ich, und ein Super-Reverb komplett als Modeling-Amp gemacht haben.
Ich glaube, die haben noch viel mehr. Da gibt es fast alles Mögliche.
Ja, aber die dann nur diesen Amp hatten und jetzt haben sie genau das mit diesem Amp auch gemacht. Der ist also komplett digital.
Ja, obwohl 6L6 draufsteht, ist ein bisschen blöd, aber das soll wahrscheinlich einfach bedeuten, das hat den Sound von einer 6L6 zu hören.
Ja, genau, weil es gibt die 5150 Amps ja auch mit einer EL34.
Ja.
Wiegt trotzdem 17,2 Kilo, kostet trotzdem 1.549 Euro. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Ola hat so Willen-Chuck-mäßig so das Ding ausprobiert und hat gar nicht gemerkt, dass es gar kein Röhrenamp ist.
Also die sollen ja schon sehr gut sein. Auch die Fender.
Die Fender waren gut, wenn man sie alleine benutzt hat, aber die haben mit einem Verzerrer davor zum Beispiel nicht so gut.
Naja, die haben halt anders reagiert. Der Klang halt... Das, aber die haben mittlerweile auch Firmware-Updates gekriegt und sowas. Vielleicht hat sich das auch schon wieder geändert. Aber ich sag mal, der eine Fender-Amp klingt ja auch anders wie der andere Fender-Amp. Das muss man dann halt so ein bisschen... Und ich sag mal, wenn du zufrieden bist, bist du zufrieden, ja? Das ist halt auch immer so eine Sache. Da wurde es halt mal irgendwie 1:1 verglichen, ja? Das machst du jetzt auch nicht so oft. Und da war halt wirklich das Clean-Signal oder ja normal. Der Amp an sich hat genauso geklungen und mit dem Verzerrer davor... war es ein bisschen unterschiedlich. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Genau.
Die Kritik ist natürlich immer der Preis, weil der halt quasi das gleiche kostet wie der normale Vollröhren-Amp. Ja?
Ja.
Und dann halt, wie hier auch gesagt, das Gewicht mit 17,2. Gut, der Voll, das Ding jetzt als Vollröhre würde wahrscheinlich noch mehr wiegen. Ne?
Ja, da gehst du eher 25 Kilo, aber.
Ja, aber ist schon.
Was ich ganz schick finde, Noise Gate für jeden Kanal. Also du kannst auch den Clean-Kanal ein bisschen pushen. Das sind das Grüne, das Blaue und das Rote.
Drei Kanäle hast du insgesamt, ne? Ja.
Genau. Und von den Anschlüssen her hast du, glaube ich, MIDI oder hast du nur den hauseigenen Footswitch?
Hier. Ja. Irgendein Digital. Achso, das ist der Footswitch. Das ist so ein Digital, so ein Netzwerkanschluss ist das, ne?
Ja.
MIDI hast du ja auch, MIDI-In. Headphones.
Ja.
Hier gibt es auch ein USB für Firmware-Update wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und dann kannst du dann auch schalten von 50 Watt auf 1 Watt, also und 15, 25, 35 auch noch. Kannst auch die Box ausschalten quasi. Oder du hast
die Simulation.
Die Simulationen, ja, meine ich ja. Und du hast da zwei verschiedene Simulationen und kannst dann auch per XLR da rausgehen.
Genau, also wenn dir beide nicht gefallen, kannst du sagen, okay, nee, aus und gehst in deinen eigenen Impulse-Response-Loader.
Ja.
Ja, das ist schon ganz gut. Ja, das ist jetzt ein Power-On-Off und ein Mute-Switch da hinten hast.
Ja.
Bei einem Röhrenamp hat es natürlich ein Standby, ne, dass sie...
Ja.
Aber kann man machen. Vielleicht kann man dann die Preamp-Section trotzdem nutzen. Bei Marshall JVM ist das ja zum Beispiel so.
Ja, ja, was.
Ja, also eine Alternative. Natürlich von der Wartung her nicht so wie ein Röhrenamper.
Ja, ja, klar.
Und von der Hitzeentwicklung mit Sicherheit auch nicht.
Ja.
Und vom Stromverbrauch. Ja. Man muss gucken, sieht genau gleich aus wie der andere, nur dass noch Hypersonic draufsteht.
Ja.
War bei diesen Fender-Geräten auch so.
Wie hießen die eigentlich? Die hießen nicht Hypersonic, die. Aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Ach, hier. Tonmaster, glaube ich.
Ja, kann sein, ja.
Ja. Gut, und dann gibt es jetzt noch ganz neu. Von Wampler, das Golden Jubilee Overdrive Distortion.
Ja.
So, das ist ein so ein Zweifachpedal.
Ja, quasi, aber in Größe von einem Einfachpedal mit zwei Fußschaltern.
Ja.
Und
auf der einen Seite halt ein Overdrive, auf der anderen Seite ein Distortion.
Genau, der Overdrive ist rechts, der Distortion ist links, also von den Fußschaltern her. Oben von den Bedienelementen sind die übereinander. In der oberen Reihe hast du Level, Tone und Gain für den Overdrive und im unteren hast du Level, Tone und Gain für den Distortion.
Ja.
Dann kannst du bei dem Overdrive und Distortion jeweils einen verschiedenen Charakter hin und her switchen. Also ja. Ich habe jetzt das Video vom Danish Pete gesehen, der sagte so, es ist relativ subtil, was da passiert.
Ich habe das Video sogar von Wompler gesehen, der hat selbst auch gesagt, das ist sehr subtil. Also ja.
Genau. Aber was ganz spannend ist, du kannst die Effektreihenfolge vertauschen, kannst also sagen, okay, ich gehe entweder von dem Overdrive in den Distortion oder von dem Distortion in den Overdrive. Mhm. Und du kannst die unabhängig voneinander benutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass du die nur alternativ schalten kannst, sondern die werden unabhängig geschaltet. Die Anschlüsse sind stirnseitig, genau wie das Netzteil, was da reingeht. Du kannst 9 bis 18 Volt, glaube ich, da reinstecken. Steht auf dem Gerät auch drauf.
Nee, da stimmt nichts, oder?
Gehen wir auf das Bild links daneben. Da steht 9 bis 18 Volt Center negativ, so wie wir es kennen. Und ja, Golden Jubilee, Silber Jubilee, ne, war der Marshall Amp. Also die Overdrive-Seite soll halt eher marshallig sein und die Distortion-Seite soll eher boogie-ish sein.
Okay.
So von den Sounds her.
Na gut, so, dann sind wir hier jetzt fertig, oder was?
Mit den
dann Ethan kommen Blues, wir jetzt zu neuer Musik.
So. Ja, das habe ich tatsächlich verpennt. Hätte ich eigentlich schon in der Februar-Ausgabe erzählen wollen.
Ja.
Denn im Januar kam ein neues Album von Alter Bridge.
Ja.
Von unserem sehr geschätzten Kollegen Mark Monti, der in dieser Band von unserem ebenfalls sehr geschätzten Miles Kennedy am Gesang, aber auch an der Gitarre unterstützt wird. Und viele unterschätzen, glaube ich, auch, wie gut der Miles Kennedy auch Gitarre spielen kann.
Das ist ein richtig guter Gitarrist,
ja. Also wenn man sich mal Live-Videos anguckt von Alter Bridge und einige der Soli spielt ja auch der Miles Kennedy. Das ist schon ziemlich cool. Und bei Alter Bridge kriegt ihr einfach mega geile Gitarrensounds. Immer sehr geschmackvolle Sounds und auch coole Songs. Mhm. Nicht, dass man jetzt eine rausheben könnte, wo man sagt, das ist jetzt der Übersong auf dem Album, aber man kann diese Alter Bridge-Platten fast alle von vorne nach hinten wirklich gut durchhören. Mhm. Das ist schon richtig
schön. Ja, das höre ich auch immer noch zu wenig. Wenn ich das mal höre, denke ich immer so, ach, das ist eigentlich ganz gut, aber so richtig mit beschäftigt habe ich mich auch noch nicht. Ja, das stimmt.
Ja, also manches richtig heavy, andere sind eher so dezent rockig.
Ja.
Aber schon ziemlich cool. Ich habe es jetzt leider dieses Jahr nicht auf die Tour geschafft. Die haben jetzt, glaube ich, letzte Woche in Köln gespielt. Aber wenn sie nächstes Mal kommen, ist fest auf meiner Bucketlist, will ich da hingehen.
Gut. Ja, dann war es das schon, oder?
Dann war es das schon. Wir können kurz sagen, U2 hat eine EP gemacht, aber ich habe es noch nicht angehört. Ja. Deswegen sprechen wir da erst nächsten Monat.
Genau, drüber. Haben wir jetzt gesagt, wie das Album heißt?
Das ist self-titled, das heißt, es steht nur AB drauf, Alter Bridge.
Gut, dann kommen wir zu den Alben Jubiläen. So, sind wir da schon, ja. Ne? Ja. Da geht's jetzt los mit vor 50 Jahren, 1976. Mit diesem schönen Album. Wir haben ja eben schon von Rush gesprochen. Ich hätte mein Rush-T-Shirt heute anziehen sollen, ich Depp. Ich habe doch in Amerika ein Rush-T-Shirt gekauft.
Ja, stimmt.
Ah. Naja, gut. Ich habe doch überlegt, was ich für ein T-Shirt anziehen soll. Also, 2112, das ist ja quasi ein richtiger geiler Klassiker. Das war quasi so, wenn man so will, so ein bisschen das Durchbruchalbum von Rush damals. Die sind so ein bisschen unterm, also ich glaube, die hatten ja mit ihrem Debüt schon so einen Erfolg. Und dann ging es aber so ein bisschen, haben sie so vor sich hingedümpelt. Und das hier ist jetzt dann richtig durchgeschlagen. Das sind halt, also ich habe jetzt hier so eine Deluxe-Edition zur 40-jährigen Jubiläum, zum 40-jährigen Jubiläum davon. Ich dachte schon 10 Jahre. Naja.
Das halt, kannst du mal langsam anhören, gell?
Ja, hab ich. Da ist halt 2112 drauf. Auf der ersten Seite, damals halt von der Platte, ne? Und auf der zweiten Passage to Bangkok. Oh, das ist ja auch ein cooles Lied. Und ich kann es nicht mehr so gut lesen. Und halt noch ein paar weitere Songs. Und dieses 2112 ist halt ein, das geht halt die ganze eine Schallplattenseite lang und ist halt so eine Suite über 7 Teile, die dann damals auch komplett live gespielt worden ist. Und heutzutage wird da so eine Art Best-of quasi drauf gespielt, weil das, also ich weiß jetzt gar nicht genau, um was es ganz genau geht, aber irgendwie ist da, ich weiß nicht, ist ein bisschen Future-mäßig und da gibt's halt irgendwie, wird keine Musik mehr, glaube ich, gespielt irgendwie oder wahrscheinlich spielt's im Jahr 2112.
Oh, so wie bei Dream Theater.
Ja, kann schon sein. Und irgendjemand entdeckt dann halt eine Gitarre und ja. Und da ist halt eins der Stücke zum Beispiel, da wird einfach eine Gitarre gestimmt. In der Höhle. Ja, also du hast halt, und das ist halt jetzt nichts so, was ich unbedingt als Musik empfinde. Deswegen mag ich da tatsächlich dann neuere Live-Version ein bisschen lieber, als mir jetzt hier das die Studio-Version komplett anzuhören. Aber es ist trotzdem ein geiles Album. Und das Stück an sich ist 2112 schon geil. So, ja. Also sehr schönes Album. Wie gesagt, 50 Jahre auf jetzt. Was haben wir da? Dann bist du dran.
Ja, Kiss Destroyer 1976. Ich habe die CD nicht. Aber da waren ein Riesenhaufen Hits drauf. Da war zum Beispiel auf Detroit Rock City, God of Thunder, Shout It Out Loud. Ich glaube, Beth war auch da drauf, was von Peter Criss gesungen worden ist. Und ja, die Jungs maskiert, ich würde sagen, so schon an der Spitze ihres Schaffens. Also das war schon seinerzeit richtig cool.
Ja.
Das trifft auch ebenso auf das Album danach drauf. Thin Lizzy, Jailbreak, der gleichnamige Song ist natürlich auch da drauf. Aber da drauf ist auch The Boys Are Back in Town und Cowboy Song zum Beispiel. Mhm. Und Emerald ist, glaube ich, auch da drauf.
Ja, okay.
Also das sind die großen Hits sind da drauf. Ja. Und das war damals auch der Brian Robertson und der Scott Gorham.
Okay.
Die klassischen Synthesie-Gitarristen, sag ich mal.
Ja.
Und dann habe ich aber auch nicht das Album.
Nö, ich bin kein großer Synthesie. Ich fand damals mal in den 80ern The Boys Are Back in Town. Das war so der Hit eigentlich von denen. Und ich muss auch sagen, ein paar Sachen sind ganz Jailbreak oder so. Wenn das mal im Radio läuft, ist ganz witzig, aber sonst bin ich kein Thin Lizzy-Fan.
Ja, ich fand Cowboy Song immer mega geil.
Okay.
Aber ich wusste gar nicht, dass das von Thin Lizzy ist.
Ja.
Denn N-Trax haben das gecovert.
Ah, okay.
Und ich fand ihn immer richtig geil. Und dann irgendwann habe ich mich damit beschäftigt und so, oh, das ist ja eine Coverversion von Thin Lizzy.
Ja. So, und dann gab es noch Rebel von John Miles. Ist das das, wo Music drauf ist?
Das ist das.
Ach, dann habe ich das Album vielleicht sogar. Aber außer Music habe ich da wahrscheinlich nichts drauf gehört.
Keine Ahnung, ist gleich der erste Track da drauf und die meisten haben es danach wahrscheinlich ausgemacht. Ich weiß nicht, ob John Miles überhaupt noch andere bekanntere Hits hatte oder. Auf jeden Fall, Music ist ein abartig geiler Song.
Ja.
Richtig cool.
Ja. So, dann vor 40 Jahren, 1986, Metallica, Master of Puppets.
Ja.
Krass.
Das darf eigentlich in keiner Sammlung fehlen.
Doch. Also ich bin ja, soll ich es mal wieder sagen, ich mag ja auch Metallica richtig cool. Ich mag auch die Songs, die hier drauf sind. Ich finde halt den Klang von diesen Studioalben damals furchtbar. Die haben so ganz furchtbar geklungen. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich mag viel lieber Live-Versionen.
Also ich fand die Injustice for All auch vom Sound her kacke.
Ja, das ist halt die übliche, weil da kein Bass drauf ist oder was. Ja. Ne? Aber ich finde auch die klingen irgendwie komisch. Keine Ahnung. Aber hier, was weiß ich, Battery geil, ja, Master of Puppets geil.
The Thing That Should Not Be, ist Welcome Home.
Ja, Sanitary Wear. Ja. Und Orion, ne?
Instrumentalstück, ja.
Ja, ist schon cool.
Ja, also das hat schon Maßstäbe gesetzt, also 1986 Metallica, 40 Jahre her, alter Verwalter.
Dann Depeche Mode, Black Celebration. Ach, siehst du, da wollte ich mal gucken, was da eigentlich drauf ist. Also ich habe das Album nie gehabt, das weiß ich. Aber ich kenne wahrscheinlich einige Stücke da drauf.
Bestimmt, weil sie wahrscheinlich auch die coolen Stücke davon auch bestimmt auf der 101 gespielt haben.
Ja. Also den Titeltrack Black Celebration, den hätte ich schon. Ah ja, A Question of Lust, ja.
Mach mal den Wikipedia-Artikel auf.
Ja. 14 Stück sogar.
Question of Lust, Sometimes.
Stripped.
A Question of Time war auch drauf.
Okay. Ja. Das hat mich immer irritiert, dass die zwei Lieder haben, die A Question of heißen.
Ja.
Okay. Ja, cool.
Ja.
Kann man auf jeden Fall reinhören oder halt irgendwie.
Ja, oder auf einem Best-of findet man diese Stücke dann auch wieder.
Ja. So, Was haben wir noch?
Ja, so unterschiedliche Musik gab es 1986.
Ja.
Oh. Und nochmal unterschiedlich.
Ja. Prince and the Revolution Parade. Also ich war nie großer Prince-Hörer oder Fan oder ich habe auch kein einziges Prince-Album. Aber den Song, der da drauf ist, nämlich Kiss, den konnte ich immer auswendig mitsingen.
Ja. Das war
damals.
Ja.
So.
Also cooler Song. Prince ist ja sowieso, ja, ich nicht mal unterschätze, er ist einfach ein brillanter Musiker gewesen. Ja.
Genau. Und dann gibt's noch, hier gab's noch von Van Halen, 5150.
Ja. Ja. Vorhin hatten wir es noch mit dem Imp.
Ja.
Ja, auch 40 Jahre her. Das war das erste Album, wo Sammy Hagar gesungen hat.
Ach, Mann.
Und 5150 ist der amerikanische Polizeicode für einen geistig Verwirrten.
Mhm.
Und man könnte munkeln, dass er das ihrem ehemaligen Sänger gewidmet hat. Und ich hatte die Geschichte ja letztens schon mal erzählt. Der dann eine Platte machte, die hieß Eat Them and Smile. Und dann hat Van Halen eine Platte gemacht, die hieß OU812. Ja, haben sie sich da die Bälle möglicherweise hin und her geschiftet. Aber da ist halt zum Beispiel Why Can't This Be Love drauf. Ja. Da ist Dreams drauf. Best of Both Worlds. Das ist ein richtig cooles Album und ich mochte tatsächlich Sammy Hagar als Sänger von Van Halen eigentlich immer lieber als David Lee Roth. Ich finde ihn auch als Typ sympathischer.
Ja, ja.
Und auch jetzt diese Tour, schade, dass die nicht nach Europa damit kommen, wo der Michael Anthony und der Sammy Hagar mit Joe Satriani da Van Halen...
Und mit dem Sohn vom Bonzo, ne? Am Schlagzeug. Oder war das die Geschichte, wo er den gekickt hat?
Keine Ahnung, könnte sein. Also alles, was ich da in Videos gesehen habe, war richtig cool. Herr Satriani macht das richtig gut. Über den sprechen wir später ja auch noch.
Achso, gut. Dann vor 30 Jahren, 1996, da kam dieses Album hier raus. Das ist Sting Mercury Falling. Das war der Nachfolger von dem Ten Summoner's Tales, was ja so quasi in meinen Augen das Sting-Album ist eigentlich. Und hier, ich weiß noch, das war halt so unsere MTV-Zeit auch. Deswegen habe ich das auch, also ich habe so bis 2000 rum habe ich die Sting-Alben mir dann gekauft. Ich kann das nur tatsächlich hier mit meinen Augen nicht mehr so gut lesen, ne, was hier so drauf war, aber The Hounds of... Warte mal, komm, wir gucken auch nochmal hier in die Wikipedia kurz rein. Ja.
Das war groß. Also mir hatte keins der Stücke was gesagt, deswegen hab ich dir das zugeschustert.
Ja, wie heißt das? Sting... Mercury Falling. Also ich weiß, dass da das ein oder andere Mal auf MTV damals kam. Und ich fand das Album auch ganz gut. Und so, hier Album. The Hounds of Winter, genau, I Hang My Head. Das sagt mir auch noch was. Wahrscheinlich, wenn ich mir das anhöre. Also ich habe das bestimmt ein paar Mal gehört. Wenn ich mir das anhöre, dann kenne ich da wahrscheinlich auch die meisten Songs drauf. Ja, ganz nett, aber wie gesagt, ist jetzt nicht so sehr hängen geblieben, dass ich das jetzt immer noch hören würde. Da würde ich, wenn ich eins empfehlen müsste, das Ten Summoner's Tales empfehlen.
Da wäre ich voll dabei.
So, und dann sind wir jetzt.
Nee, das ist immer noch 1986, aber da ich neuerdings jetzt auch nach Live-Alben gucke, wurde mir folgendes Album vorgeschlagen. Wir hatten ja schon Destroyer von vor 50 Jahren und die haben wir Kiss MTV Unplugged. Damals war MTV noch ein Sender, wo man Musik genießen konnte.
Ja.
Und das ist so eine kleine Reunion gewesen auch, denn der Peter, Chris und der Ace Frehley haben hier auch mitgespielt, aber nicht bei allen Stücken. Denn der Eric Singer und der Bruce Kulick oder Bob Kulick, ich kann mir das nie merken, haben da auch mitgespielt. Also die haben dann für die letzten Stücke zu sechst auf der Bühne gestanden und haben dann zum Beispiel bei Rock'n'Roll All Night, so wie auch ganz klassisch,
gesessen. Haben die
natürlich. Gesessen, ja. Natürlich sind ja alte Männer damals noch nicht so, aber ja.
Ja, bei Unplugged hat man halt meistens gesessen.
Genau, das gehörte damals zum Konzept von Unplugged dazu.
Ja,
die Setliste, das sind halt hauptsächlich auch alte Songs. Also die viele Songs, die ich cool finde, sind da nicht drauf, aber ja. Sind dann mehr so die Balladen und Stücke anders arrangiert. Aber die Rock'n'Roll All Night Version, die ist schon richtig cool, die sie da gemacht haben.
So, und dann vor 25 Jahren, 2001, kam von Opeth Blackwater Park. Muss ich jetzt erstmal blöderweise dazu sagen, die kenne ich gar nicht. Das soll aber eigentlich das Opeth-Album damals gewesen oder überhaupt so gewesen sein. Damit sind die wohl auch relativ groß rausgekommen. Ich habe aber erst zwei, drei Jahre später angefangen, Opeth zu hören und habe mir dann immer alles gekauft und deswegen habe ich die nicht. Aber soll mal erwähnt sein, ne?
Ja.
Und dann gab es noch im gleichen Jahr von Aerosmith.
Just Push Play in hübschen Knallpink.
Okay.
Ja, ich habe mir damals irgendwie alles von Aerosmith gekauft, weil Aerosmith ja eigentlich auch ganz cool war. Ich glaube, da war Jaded, war die Hitsingle, diese
Hitsingle,
kann ich diese nicht. Ausgekoppelt hatten.
Ach so, okay.
Ja.
Gut.
Genau, ja. Das war 2001.
So, und dann vor 20 Jahren, im Jahr 2006, kam das Album hier, David Gilmour, On an Island. Ja, ich habe sogar doppelt hier. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das hier, die eine ist noch komplett neu eingepackt hier. Ne?
Ja.
Weil da, die hatte ich mir noch mal gekauft, da gab es dann noch so eine Live-CD, war da mit dabei. Von den Amazon Sessions irgendwie. Und das war damals, von David Gilmour hat man da jahrelang nichts gehört. Also ist in meiner Wahrnehmung. Ne? Das war damals, kam ja die Pulse raus, 95, ne? Also Pink Floyd. Und dann kam irgendwie so kurz nach 2000, gab es so eine Live-DVD. Aber irgendwie so eigene Musik oder sowas hat er gar nicht mehr gemacht. Also jedenfalls so in der Wahrnehmung. Ne? Mhm. Und dann kam auf einmal dieses Album hier halt raus, 2006. Und ich weiß nicht, so David Gilmour hat irgendwie so seinen eigenen Stil, finde ich immer. Also ich wüsste jetzt nicht so genau, womit ich das vergleichen kann. Und ich fand das ein super tolles Album. Das wäre jetzt nicht für dich, weil das halt jetzt auch nicht so rockig ist oder sowas. Mhm. Ja, also das hat mir richtig gut gefallen. Mein Tipp war ja mal Take a Breath, weil das klang so am ehesten nach Pink Floyd irgendwie so.
Ja.
Das fand ich ein geiles Stück.
Gut. Was natürlich cool war, er ist dann nach auf Tour gegangen mit dem Album. Da kam dann dieses Live-Album, Live in Gdansk, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, dann die Tour
davon. Da gab es zwei Live-Alben sogar. Da gab es Live in der, ich glaube, Albert Hall oder sowas. Und dann das Live in Gdansk kam dann noch zusätzlich nachträglich raus. Da werden wir dann wahrscheinlich auch nächstes oder wenn ich sehr drüber sprechen, weil die habe ich ja auch.
Ja.
Das in Danzig halt, das war ja mit Orchester dann sogar. Mhm. Ja, ja, stimmt, da gab's. Und da war damals auch der Dings noch mit auf Tour als Keyboarder, der Rick Wright, der Keyboarder von Pink Floyd.
Gott hab ihn selig, ja.
Ja. Gut, das dazu, dann haben wir. Das 2006. Sagt mir gar nichts.
Ja, Boys That's Fire, The Misery Index. Ist eine geile, wie sagt man, Post-Rock-Platte oder sowas. Mit auch echt coolen Songs drauf. Geht ab wie ein Zäpfchen. Also, das ist ziemlich coole Musik. Ich habe mir die Platte nicht gekauft. Ich bin erst ab der Platte danach eingestiegen bei Boys That's Fire. Aber ich hatte jetzt nochmal da drauf geguckt. Da waren schon auch ein paar richtig coole Songs drauf. Also, melodisch bis hart. Also,
ja,
sehr vielseitig.
Gut, und dann hat's ja schon eben angekündigt. Gibt's noch Joe Satriani,
ja, der hat ja relativ großen Output und ich habe mir dann irgendwann mal hier diese Box gekauft, Original Album Classics, wo 5 Alben drin sind und es gibt noch eine zweite Box mit nochmal 5 anderen Alben und unter anderem ist die 2006 erschienene Platte Super Kolossal da drin. Mhm. Ich könnte jetzt allerdings keinen Track davon jetzt da irgendwie hervorheben.
Ja gut, bei Instrumentalmusik ist das ja auch immer so, dann ist das, man merkt ja nicht mal, wie die heißen irgendwie meistens. Ja. Ne?
Also ich habe die nicht so besonders oft gehört. Die sind aber alle halt sehr, sehr unterschiedlich. Also hier in der Box ist halt Surfing with an Alien drin, Engines of Creation, Strange Beautiful Music, Is There Love in Space und diese Super Kolossal. Aber wenn man sich generell mal mit Satriani beschäftigen möchte, kann ich das sehr empfehlen, weil so eine Box hat damals wahrscheinlich 10 Euro, kostet jetzt wahrscheinlich 12 oder 13. Und da kriegt man sehr, sehr viel Musik für sein Geld. Und wenn man sich einfach mal damit beschäftigen möchte. Ich habe es mir dann alle mal ins Auto gemacht, habe es alle durchgehört. Und sind auf jeder Platte sind so 1, 2, 3 Stücke drauf, wo ich denke, ach, ist ganz cool. Und ein paar, wo ich mir denke, ach, das ist aber ganz schön anstrengend auf Dauer. Und da gibt es andere Instrumentalmusik, wie zum Beispiel Long Distance Calling, die ja eine neue Platte auch machen oder gemacht haben, die im April veröffentlichen werden. Werden wir dann drüber sprechen.
Genau. So, ja, dann sind wir jetzt auch fertig. Ne? Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Nehmen wir wahrscheinlich mal die NEM-Folge. Ne? Ich meine, wir hatten ja erst NEM im Februar, dann gibt es auch nochmal NEM im März. Ne? Müssen wir aber, machen wir aber noch, da wird es auch wieder, da werden wir jetzt noch ein bisschen was hinten dran hängen. Also da haben wir dann auch auf 2x was aufgenommen. Da ist uns jetzt nachträglich noch eine Kleinigkeit eingefallen. Genau.
Außer es kommt irgendwas vorher dazwischen. Ja, aber genau, das kann lasst euch passieren. Überraschen, es kütt, wie es kütt.
Genau. Gut, dann sind wir soweit fertig. Dann würde ich sagen, bis bald, macht's gut und tschüss.
Tschö. Cut.